ARD.
Das, was in der Theater AG passiert, das bleibt in der Theater AG. Und wir hatten eine Schülerin aus Bulgarien, die hatte eine total piepsige Stimme. Also man konnte die kaum hören. Die hat gezittert, wenn sie gesprochen hat. Und diese Schülerin ist dann nach und nach, hat sie sich mehr getraut. Nach einem halben Jahr hat sie nicht nur so gesprochen, sondern sie hat den Jüngeren dabei geholfen, ihre Ängste zu überwinden. Und nach einem Jahr ist die auf die Bühne gestürmt und hat geschrien, obwohl 300 Leute da saßen.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Ich gebe es zu, ich habe in manchen Folgen ein kleines Problem. Zu vielen Themen, über die wir hier sprechen, fällt mir ziemlich viel ein, aber ich will ja auch meine Gäste zu Wort kommen lassen. Deshalb muss ich mich da immer etwas bremsen. Nicht so in dieser Folge, denn wir haben gedacht, in der letzten Folge vor der Sommerpause drehen wir mal die Rollen um. Ich bin heute mal nicht der, der die Fragen stellt, sondern der, der reden darf und Fragen gestellt bekommt. Deshalb gebe ich das Wort jetzt ab an Gabor Pahl. Der ist im ARD-Kompetenzcenter Wissen, Bildung und Schule zuständig für alles, was mit Audio, also auch mit Podcast zu tun hat und gehört zu denen, die die Folgen dieses Podcasts im SWR redaktionell betreuen. Hallo Gabor.
Ja, danke Bob. Und der Anlass für diesen Rollentausch ist ja jetzt nicht nur, wir machen mal eine Folge, damit du endlich auch reden kannst, sondern weil es um ein Thema geht, zu dem du wirklich viel sagen kannst, nämlich um Deutsch. Es geht um den Deutschunterricht. Wir hatten ja schon öfters Folgen, in denen einzelne Schulfächer im Mittelpunkt standen. Wir hatten eine Folge über Geschichte bei Die Schule brennt, über Englisch, Mathe, Informatik. Heute wollen wir über Deutsch reden, was du ja am Gymnasium unterrichtest und du leitest in eurer Schule auch eine Theater-AG, einen Theaterkurs, darüber sprechen wir auch noch. Erstmal eine persönliche Frage. Was mir aufgefallen ist, ich kenne ja diverse Videos mit Vorträgen von dir, also kürzlich gab es einen Vortrag bei der Republika in Berlin. Es gibt einen anderen Vortrag, den du im Rahmen von TEDx Stuttgart gehalten hast, wo wir beide schon mal das Vergnügen hatten. Und in beiden Vorträgen rezitierst du ein Rilke-Gedicht.
Ja.
Die Welt steht auf mit euch. Und das tust du in einer Art, in der deine Leidenschaft dafür spürbar wird. Erstmal, machst du das bei deinen Schülern auch?
Rilke rezitieren oder ja? Die Leidenschaft spürbar machen?
Beides.
Ja, in gewisser Weise beides. Ich kann mich daran erinnern, dass ich tatsächlich direkt im Referendariat, ich weiß gar nicht, ob es um Lyrik ging, meine Zehntklässler, die so ziemlich in den Seilen hingen, das ist manchmal so 9., 10. Klasse hängen die in den Seilen, nicht nur aufgefordert habe, mit mir Gedichte zu sprechen, sondern die sind aufgestanden und wir haben zusammen Lyrik rezitiert. Und zwar in dem Fall aber nicht Rilke, sondern Caspar am Anfang. Also Benjamin Griffel, der hatte damals das Album XOXO, das begann mit "Der Druck steigt, Atem blockiert, wir scheitern immer schöner, sind Versager mit Stil". Und haben danach darüber gesprochen, weil ich, und damals konnte ich das noch nicht artikulieren, ich glaube aber rückwirkend, dass das schon mein Ansatz war, wollte, dass sie verstehen, das hat irgendwie mit uns zu tun. Ich wollte, dass die nicht das Gefühl haben, wir hängen hier nur so und jetzt müssen wir irgendwas machen, sondern das ist richtig Spaß. Und ich habe mit den Zehnern dann auch wirklich so weitergemacht. Wir haben Emilia Galotti lesen müssen eigentlich. Dann habe ich gesagt, wir lesen das nicht nur, wir machen am Ende dieses Schuljahres dann ein kleines Theaterstück draus. Und wenn ich jetzt schon im Reden bin, eine unglaublich tolle Erfahrung. Die Schüler kamen irgendwann zu mir und haben gesagt, Herr Blume, wir verstehen ja, Sie sind leidenschaftlich, ist alles toll, aber wir schaffen das nicht. Ich habe gesagt, doch, wir schaffen das, wir machen das. Und dann kamen die Eltern, war natürlich keine große Theaterproduktion, sondern es war eine Schulklasse. Ein Schüler sagte zu mir, ich kann das nicht, Herr Blume. Mein Vater wird da sein, ich schäme mich. Und nachdem das Stück dann aufgeführt worden ist, kam er nochmal zu mir, strahlende Augen, sagte, mein Vater hat früher auch Theater gespielt, wir haben da noch nie drüber gesprochen. Und das ist einfach toll zu merken, wenn Schüler plötzlich das Gefühl haben, hey, das hat ja was mit mir zu tun, das ist ja etwas, wo ich mich ausdrücken kann und das ist nicht nur so ein, wir schreiben jetzt was auf und danach schreiben wir einen Test.
Das heißt, die Schlagzeile für diese Folge könnte sein, Bob Blume fordert, wir müssen wieder mehr auswendig lernen?
Die Schlagzeile ist das, was mich gerade am meisten beschäftigt. Wie kann Bildung berühren? Denn letzten Endes, weißt du, das Auswendiglernen ist aus meiner Sicht nie das Ziel, sondern das, was automatisch passiert. Ich wollte alle Stücke, alle Lieder und alle Gedichte, die ich auswendig kann, wollte ich nie auswendig lernen, weil mir irgendjemand gesagt hat, lerne die bitte auswendig. Sondern weil ich die so faszinierend fand, dass es toll ist, dass ich sie auch in meinem Gehirn mit mir rumtrage.
Ich habe noch eine andere Beobachtung gemacht, nämlich der gleiche Bob, der hier im Podcast mit seinen Gästen sich eigentlich oft einig ist, dass das Schulcurriculum noch viel bildungsbürgerlichen Dünkel mit sich herumschleppt. Zumindest höre ich das so oft raus. Der gleiche Bob kann, und auch das habe ich schon erlebt, kann sehr laboriert über grammatische Phänomene und rhetorische Stilfiguren reden oder sich ziemlich darüber mokieren, wenn jemand Gedichtsinterpretation sagt, also ein falsches Fugen-S verwendet. Kannst du im Deutschunterricht, so wie er heute ist, eigentlich sozusagen diese Leidenschaft für die Sprache so austoben, ausleben?
Ich glaube ja, aber man muss als Lehrer oder Lehrerin immer aufpassen, dass man seine Leidenschaft nicht in jedem Bereich versucht, auf die Schüler aufzuoktroyieren, sage ich mal. Also ich bin so ein Nerd, was Literatur, Deutsch, Sprachbetrachtung angeht. Ich habe mal ein halbes Jahr lang ein Seminar gemacht zu einzelnen Nominalphrasen, also das, was vor dem Verb kommt. Und ich konnte mich dafür begeistern, übrigens viele andere nicht. Ja, und jeder, der jetzt denkt, also der hat ja nicht mehr alle, ihr habt alle recht. Und das würde ich aber auch jetzt nicht zwangsläufig versuchen, Schülerinnen und Schüler dafür zu begeistern. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es wichtig ist, dass man weit über den Teller geschaut hat und theoretisch auf solche Sachen zugreifen kann, weil dann vielleicht doch dieser Moment kommt, wo man sagt, okay Leute, ich weiß es jetzt gerade nicht das Thema, aber lass uns mal kurz über das Fugen-S reden.
Es gibt ja eine verstärkte Diskussion auch darüber, inwieweit diese Abgrenzung zwischen richtigem Deutsch und falschem Deutsch, inwieweit das noch zeitgemäß ist. Also es gibt eine Folge im Podcast von Das Wissen mit dem Linguisten Simon Meyer-Vieracker, der ja auch als Fußballlinguist seine eigenen Social-Media-Kanäle hat, und der hatte eine recht klare Haltung.
Also wenn wir immer uns alle exakt nach den aktuell geltenden Regeln halten würden, dann würden wir jetzt noch so reden wie im Mittelalter. Sprache verändert sich und das passiert immer dann, wenn einzelne von den Regeln, die normalerweise herrschen, abweichen. Das ist jetzt sehr plakativ ausgedrückt. In Wirklichkeit ist es ein bisschen komplizierter, aber man kann es so letztlich sagen, es müssen nur genug Leute falsch machen, dann wird es irgendwann richtig. Also es ist natürlich klar, dass man sich von diesen Regeln, die man ja auch unter großen Anstrengungen mit viel Leid in der Schule erworben hat, dass man sich dann an die klammert und die verteidigen möchte. Dazu kommt auch, dass Sprache eben auch so was wie, ja, wir würden sagen, soziales Kapital sein kann. Und so kann man auch seinen sozialen Status in der Gesellschaft ein bisschen verteidigen, wenn man in der Lage ist, dieses Kulturgut Sprache zu wahren. Ich persönlich bin da entspannter. Ich bin da sozusagen einfach, ja, ich folge der Mehrheit. Also wenn die Mehrheit irgendwann beschließt, dass man eben gewunken sagt, ja, dann bin ich cool damit.
Er sagt, im Grunde müssen nur genügend Leute etwas falsch sagen, falsch schreiben, falsch sprechen, dann wird es irgendwann richtig. Teilst du das? Und was bedeutet das für deine Haltung zu richtigem und falschem Deutsch?
Also zunächst mal teile ich das. Simon ist ja Korpuslinguist, meine ich. Also das heißt, er schaut sich riesige Korpora an und guckt dann, wie die Verwendung von bestimmten Dingen über auch Jahrzehnte oder länger funktioniert hat. Zum Beispiel ist mir eingefallen, ja, jetzt echauffieren sich Leute darüber, dass man plötzlich Gästin sagt. Und sagt der Simon, jetzt passt mal auf. Also man hat im 18. Jahrhundert auch schon Gästin gesagt. Es kann vielleicht sein, dass das in bestimmten Gruppen dann irgendwann weniger Usus war, das sozusagen. Aber sich hinzustellen und zu sagen, das ist eine Erfindung der grünen linken Ideologie, ist einfach falsch. Also insofern bin ich da total hinterher zu sagen, Sprache ist im stetigen Wandel und das sollten wir tun. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass eine Übersetzung, wie Luther sie damals mit der Bibel vorgenommen hat, in der Form der schriftlichen Standardisierung für uns natürlich trotzdem wichtig ist. Weil wenn jeder plötzlich schreiben würde, wie er denkt, dann wird Kommunikation schwierig. Das heißt, so ein gewisses Set von normativen Regeln, das ist schon durchaus sinnvoll. Auf der anderen Seite bin ich bei vielen sprachlichen Feinheiten so, dass ich sage, Mensch, lasst uns doch da keinen Kulturkampf draus machen. Der eine gendert und sagt SchülerInnen, der andere nicht und sagt Schüler. Man kann darüber diskutieren, aber wir können trotzdem nebeneinander stehen, diskutieren und sagen, also davon geht die Welt jetzt wirklich nicht unter.
Aber du musst dich ja trotzdem oft im Einzelfall entscheiden, streiche ich das jetzt an? Oder streiche ich das nicht an? Also wenn jemand entweder gendert oder aber auch bei normalen anderen Formulierungen vielleicht etwas sagt, was so Alltagssprech ist, aber was nicht den Normen der Sprache entspricht. Ja.
Weißt du, ich glaube, ich spreche mit zu vielen Menschen und ich lese zu viel dafür, so ein Klugscheißer in dem Bezug zu sein. Also typisches Beispiel, wenn jemand sagt, na, das macht schon Sinn. Wäre ich, glaube ich, vor 5, 6 oder 7 Jahren jemand gewesen, der sagt, du meinst wohl, das ergibt Sinn. So ein typisches Deutschlehrer-Ding. Und auch hier, ich glaube, Simon hatte auch ein Video.
Simon hatte auch genau in der gleichen Folge, die ich erwähnt habe, was dazu gesagt. Er hat es genau aufgedröselt und sozusagen entmythologisiert. Also diese Vorstellung, das macht Sinn, ist ein Anglizismus, also leitet sich aber aus it makes sense, aus dem Englischen. Das könnte man so einfach nicht sagen.
Also niemand kann das nachweisen, dass es aus dem Englischen kommt. Das ist eine Theorie, für die es keine Belege gibt. Und vor allem ist das Interessante, dass es ergibt Sinn, sogar noch später entstanden ist, als das macht Sinn. Ja, beide Varianten sind so erst so in den 60er, 70er Jahren überhaupt erst entstanden. Davor war das ungebräuchlich. Ist also gleich alt und macht Sinn, ist sogar noch mal ein kleines bisschen älter.
Ich glaube auch, dass das mittlerweile aufbricht. Das ist jetzt vielleicht ein Beispiel aus dem Englischunterricht. Aber wenn jemand schreibt, I'm gonna, das ist ein typischer Fehler, müsste man dann unterstreichen und sagen, going to. Und jetzt guckt man sich mal an, wie in England, wie in Amerika, wie in den verschiedensten Zonen der Welt geschrieben wird. Die schreiben gonna. Also wieso soll ich etwas korrigieren, weil das sozusagen eine Art von schulischer Norm ist, die mir irgendwie nicht zusagt, weil ich es mal anders gelernt habe.
Und die Freiheit kannst du dir nehmen, das nicht anzustreichen?
Das ist mir völlig egal, die Freiheit nehme ich mir. Mhm. Ja, ja, klar. Mhm. Aber auch hier, das hat sich bei mir verändert. Also ich glaube, ich bin, was Formalia angeht, durchaus kulanter geworden in den letzten 15 Jahren meiner Schullaufbahn.
Mhm. Wenn wir es jetzt mal ganz systematisch angucken, also Deutsch ist ja ein Fach, was sich von der ersten Klasse bis zum Abi zieht. Ja, das fängt in der Grundschule mit Lesen und Schreiben lernen an und endet dann eben meist bei den großen Werken der Literatur. So war das schon immer und bei allem, was schon immer so war, kann man ja fragen, ist das noch so zeitgemäß? Also ist das Deutschcurriculum von heute so, wie es in den Lehrplänen steht, so wie du es unterrichten musst, weil es so historisch gewachsen ist? Oder macht das, um in dem Terminus zu bleiben, macht das noch Sinn, so wie es ist?
Es ergibt Sinn. Ich glaube, Deutsch ist eines der Fächer, die es am besten geschafft haben, mit der Zeit zu gehen. Das heißt nicht, dass ich alles perfekt finde. Und natürlich habe ich manchmal auch so ein weinendes Auge. Man kann halt aber einfach nicht alles machen. Deutsch ist schon längst kein Literaturfach mehr. Mhm. Was ja beispielsweise jetzt in Baden-Württemberg, das ist ja auch unterschiedlich in den verschiedenen Bundesländern, aber was gemacht wird, die Schüler, Schülerinnen und Schüler schreiben Kommentare. Was toll ist, weil der Unterschied zwischen Meinung und Fakten durch das eigene Tun herauskommt. Es gibt ganz viel Mediendidaktik beziehungsweise mediendidaktische Zugänge, das heißt die Betrachtung von Medien, von Sprache. Es gibt Möglichkeiten zu sprechen über so kulturelle Phänomene. Das heißt, aus meiner Sicht ist Deutsch schon ein Fach, was echt aufgebrochen ist. Und ich würde jetzt mal etwas provokant sagen, das Fach Deutsch ist im Jahre 2025 viel mehr als vor 10, 20 oder 30 Jahren ein kulturwissenschaftliches Fach. Ich würde mir das eher für andere Fächer auch wünschen. Also, da bin ich jetzt fachfremd, aber Mathematik zum Beispiel viel mehr in Richtung Algorithmen. Also viel mehr, wo können wir eigentlich andocken? Ich habe das Gefühl, in Deutsch ist es so, auch nochmal Baden-Württemberg und auch hier, ich bin da subjektiv, weil ich sage, ich mache einfach. Ich kann ganz tolle Sachen machen. Also ich habe zum Beispiel in der 10. Klasse jetzt ein Experiment gemacht zu TikTok. Das haben wir dann aufgeschrieben, aber das steht nirgendwo direkt im Curriculum. Genauso, ihr müsst irgendwie eine Reflexionsphase über TikTok machen, sondern das geht einfach. Hm. Also mit anderen Worten, ich finde eigentlich, Deutsch nutzt schon sehr viel aus. An einigen entscheidenden Stellen könnte noch mehr gemacht werden. Also ich gebe ein Beispiel, ich habe ja eine Klassenarbeit schreiben lassen, wo KI benutzt wurde. Jetzt könnte man ja auch hingehen und sagen, wieso benutzt ihr denn KI? Man hätte es doch auch googeln können, aber ich sage, stimmt. Wieso nicht eine Klassenarbeit schreiben, wo Schülerinnen und Schüler alles zur Hilfe nehmen können, was sie zur Verfügung haben? Und dann, ja, aber wie soll man das jetzt bewerten? Das ist gar nicht so schwer. Der Fokus verändert sich nur. Es geht viel weniger darum, was hat jemand zum Beispiel an Strukturen auswendig gelernt, ne, weil das machen Schülerinnen und Schüler auch, die gehen auf gutefrage.de oder die kaufen bei hausaufgaben.de irgendein bestimmt, die wissen schon, okay, jetzt kommt folgende Lektüre, dann haben die mir alles schon erzählt. Herr Blume, ich habe 2,29 Euro ausgegeben dafür, dann habe ich das auswendig gelernt. Das ist ja nicht Sinn der Sache, ja. Sondern man sagt wirklich, ihr könnt das schon verwenden, aber dann kommt es darauf an, wie verarbeitet ihr die Information. Und ich glaube, das ist etwas, was gleichzeitig Schule leisten muss und was dann aber auch total sinnvoll für nach der Schule ist, weil wir haben ja nicht das Problem, dass wir nicht wissen, wie wir mit Informationen umgehen und keiner will von uns nochmal, dass wir uns 2 bis 6 Stunden hinsetzen und zu einem bestimmten Thema, was wir uns noch nicht mehr ausgesucht haben, schreiben. Aber was dauernd passiert, ist die Frage, stimmt die Information, womit kann ich das abgleichen, was ist meine eigene Haltung dazu, was ist ein Fakt und so weiter. Und da könnte noch mehr gemacht werden. Und da wollte ich nur sagen, also das ist schwer, weil das sind so gewachsene und starke Strukturen.
Das könnte man jetzt aber auch so deuten, dass du sagst, im Grunde ist Deutsch das Paradefach, das dafür geeignet wäre, sowas wie Medienkompetenz zu vermitteln oder Medienbildung, weil Deutsch eben nicht mehr nur Literatur macht. Da hat es mal angefangen. Mein Deutschunterricht gab es schon. Da gab es noch keine audiovisuellen Massenmedien. Da gab es nur Literatur. Heute sagst du, im Deutsch macht ihr TikTok, macht ihr Kultur, macht ihr Medien. Also ist das Medienkundefach schlechthin?
Ja, das ist so. Aber das ist ein Problem. Also das ist ja jetzt schon so. Das müssen ja die Deutschkollegen machen. Und dann kommt es darauf an, ist jemand medienaffin oder nicht. Und wenn er nicht medienaffin ist, dann machen die 5. und 6. Klässler im schlimmsten Fall 10 Fingerschreiben oder machen irgendwas anderes. Und das meine ich gar nicht als Vorwurf, sondern es wird oftmals auf Deutsch abgewälzt. So, jetzt kannst du sagen, ey, das ist doch super, weil ihr könnt das ja auch machen. Ich würde sagen, ja, das stimmt, aber eigentlich brauchen wir das, was du gerade Medienkunde genannt hast oder das, was man so Medienpädagogik, eigentlich brauchen wir das in jedem Fach, weil es ist ja nicht so, dass die Nutzung von Medien bei irgendeinem Fach Stopp machen würde. Also egal wo. Luhmann hat gesagt, alles, was wir über die Welt kennen, kennen wir über die Massenmedien. Was Schülerinnen und Schüler angeht, wenn man sich die Gymstudie angeht, kann man sagen, alles, was die Schülerinnen und Schüler kennen, ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, kennen sie über die sozialen Medien. So, das heißt, wir müssen doch irgendwie Möglichkeiten schaffen, das zu reflektieren. Und wenn es dann an einem Fach hängt, dann hat man das große Problem, was Deutschkollegen auch haben. Nämlich, dass die sagen, die können ja jetzt sagen, ja, Blume, ist ja alles nett, was du sagst, aber Schülerinnen und Schüler schreiben so, wie sie auf WhatsApp schreiben. Und das ist ein Problem. Und das ist deshalb ein Problem jetzt auch gar nicht, weil die Schüler irgendwie immer dümmer werden oder die Generation Z, die es ja gar nicht gibt, das nicht auf die Kette kriegt, sondern wenn man jeden Tag 4 Stunden auf WhatsApp nach Gehör schreibt, und im Deutschunterricht, wenn es hochkommt, 4 Stunden hat und von den 4 Stunden soll man aber bitte noch Mediendidaktik machen und noch irgendwie Kulturwissenschaft und so, dann wird es irgendwann zu viel. Das heißt, eigentlich bräuchten wir einen Ansatz, wo das in jedes Fach kommt, sodass Deutsch seinen Teil dazu beitragen kann, aber nicht alles schleppen muss.
Trotzdem, also der Deutschunterricht macht viel von dem, was du gesagt hast, aber am Ende, also wenn ich jetzt wieder in Baden-Württemberg bin, da gibt's am Ende dann die Sternchenthemen fürs Abitur. Also dann kommt dann doch die Literatur sozusagen als das, was geprüft wird.
Unter anderem, ja, unter anderem. Und manchmal sozusagen auf eine Art und Weise, wo ich nur staunen kann, weil die Erzählung ist ja früher, war alles viel schwieriger. Das höre ich immer wieder, ne? Die Mathematiker, die beschweren sich. Es gibt ganze YouTube-Kanäle, wo dann gesagt wird, früher war alles schwieriger. Und ich weiß noch, vor 2 oder 3 Jahren war das, da gab es im Abitur im Sternchenthema, man muss aber auch sagen, das sind mehrere Sternchenthemen, aber ein Sternchenthema war der Vergleich von Der Verschollene von Franz Kafka, 300 Seiten Franz Kafka, mit Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, also 400 Seiten Thomas Mann. 400 Seiten Thomas Mann verglichen mit 300 Seiten Kafka auf der Grundlage von einem sogenannten Außentext, also nochmal eine DIN A4-Seite, wo jemand was über die beiden Werke sagt und man dann darüber schreiben muss. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Ja. Ehrlich gesagt, danach wurde es auch abgesägt wieder. Ich glaube, weil die Verantwortlichen auch gesehen haben, also es ist ein bisschen viel für nur ein Thema, aber das ist schon hoch anspruchsvoll. Aber, du hast gerade gesagt, man kann sich was auswählen. Ne, es gibt auch den Gedichtvergleich, es gibt auch eben einen Kommentar, es gibt eine Texterörterung und Analyse. Und wenn ich darüber spreche, ich kriege schon wieder Lust. Auf der einen Seite kriege ich immer Lust, auf der anderen Seite ist das große Grauen jedes einzelnen Deutschlehrers und Lehrerin natürlich die Korrektur. Denn nach einer Abiturkorrektur braucht man eigentlich erstmal eine Therapie. Mhm. Oder sehr lange Zeit ohne Menschen.
So schlimm?
Das ist nicht.
Warum? Also.
Ich kann dir das nicht ganz genau sagen.
Also ich verstehe, dass Deutschkorrekturen wahrscheinlich das Aufwendigste sind, was es an Korrekturen gibt. Aber was zieht einen da so runter?
Ich kann dir das nicht sagen. Ich habe nur letztens wieder mit jemandem darüber gesprochen. Und ich in der Zeit, als ich ein volles Deputat hatte und sehr viele Deutschklassen, hätte ich auf sehr viel Geld verzichtet, um die Korrekturen nicht machen zu müssen. Also ich würde jetzt mal einfach sagen, auf mindestens ein Viertel meines Gehalts. Mhm. Und ich glaube, das liegt daran, dass du auf der einen Seite musst du Dinge lesen, von denen du schon weißt, in welche Richtung es geht. Du bist nie überrascht. Du kannst währenddessen nichts anderes machen. Das heißt, du bist ultra fokussiert auf etwas, von dem du schon weißt, was. Das ist so ein bisschen so, als würde man die gleiche Dokumentation oder Serie jedes Mal eine Stunde 27 Mal hintereinander gucken müssen. Hm. Und das zieht einem irgendwie die Energie raus. Ich habe das in einem Jahr mal gehabt, da hatte ich eine 11. und eine 12. Klasse. Ich weiß nicht, warum ich die blödsinnige Idee hatte, erst die 11er zu korrigieren. Ich habe dann die 11er korrigiert und dann die 12er vor den Pfingstferien, ich glaube in anderthalb oder zwei Wochen, und weil ich dachte, ich will nichts mehr auf meinem Schreibtisch liegen haben, bevor ich in die Pfingstferien gehe. Und ich habe das gemacht. Ich habe mich gefühlt, also das mit der Therapie war keine Metapher. Wir sind nach Langeoog gefahren, auf diese nordische Insel. Also wundervoll. Ja. Könnte man doch eigentlich sagen, jetzt bin ich da. Ach Mensch, ist es gut. Mir ging es echt über 3 Tage. Ich hatte das Gefühl, ich komme nicht mehr klar. Dann habe ich das nie wieder gemacht.
Und gleichzeitig gilt ja auch oder eilt ja den Deutschprüfungen oft so voraus, dass dort die Bewertungen am subjektivsten sind. Also dass dort die gleiche Arbeit von dem einen Lehrer mit 1 und von der anderen Lehrerin mit 4 oder 5 bewertet werden könnte, anders als jetzt in Mathe, wo es schon stärker objektivierbar ist. Würdest du das noch teilen? Also das sind so Klischees, ja, die ich auch tatsächlich aus meiner Schulzeit noch mittrage.
Nee, das würde ich teilen. Und das ist sozusagen ein grundsätzliches Problem. Denn auf der einen Seite ist es so, man muss den Deutschlehrkräften, und da gibt es ganz viele tolle, man muss denen ja ein bisschen helfen. Zum Beispiel im Abitur gibt es dann so einen Erwartungshorizont. Das Problem an einem Erwartungshorizont ist aber, dass er eigentlich gegen tatsächliche Interpretation läuft. Also will sagen, wenn jemand sagt, das ist der Erwartungshorizont und wenn das nicht kommt, dann kann es nicht diese oder jene Note sein, dann ist das ein Problem. Und dann wird es subjektiv in Bezug darauf, dass jemand sagt, das lasse ich durchgehen, weil das finde ich einfach einen tollen Gedanken, oder das lasse ich nicht durchgehen. Für mich selber hat das dazu geführt, dass ich weiß gar nicht, ob ich das immer so gemacht habe, aber dass ich den Schülerinnen und Schülern sage, wenn ihr etwas belegen, / beweisen könnt, begründen, differenziert. Das ist sozusagen die Schwierigkeit. Das ist ja nicht so einfach. Ich kann nicht einfach sagen, naja, der blaue Mantel steht für oder so. Das, es geht nicht um eine Übersetzung. Ich habe wirklich manchmal Jahre gebraucht, um Schülerinnen und Schülern zu verdeutlichen, dass es nicht um eine Übersetzung geht. Wenn man das macht und so ein bisschen die Offenheit dafür hat, ich glaube, dann wird man eher dahin kommen zu sagen, es ist nicht so subjektiv. Auf der anderen Seite, Gabor, ist das große Problem, dass A, jede Form der Bewertung irgendwie subjektiv ist und dass B, oftmals aus meiner Sicht gar nicht erreicht wird, was man erreichen möchte. Was ich nämlich ja möchte mit Deutsch, ist, dass jemand Lust hat auf Lesen und auf Schreiben und auf Kommunikation. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe mit meinen Oberstufenschülerinnen und Schülern immer geblockt. Ganz am Anfang habe ich das benotet. Dann habe ich irgendwann hat eine Schülerin über ihr Heimatland gesprochen. Toller Text, voller Fehler. Das war aber der erste Text, den ich gelesen habe, wo ich dachte, boah, super. Also die liebt ihr Heimatland. Soll ich jetzt hingehen und sagen, das war ein ganz toller Text? Hier hast du eine 4+, weil mein Bewertungskriterium ist leider so, dass die Formalqualifikation hier nicht genügt. Finde ich nicht gut. Dann habe ich das irgendwann anders gemacht und jedenfalls ist sozusagen der springende Punkt gewesen, dass ich dann selber einen Block hatte. Ich habe gesagt, pass mal auf, liebe Schüler, ihr könnt erstens das machen. Ja, hier ist ein Text, lest den, schreibt darüber. Zweitens, hier ist ein Stück, macht das. Drittens, viertens. Und fünftens war immer, schreibt, worüber ihr wollt. Das haben die gemacht. Mhm. Da hat einer hat geschrieben über Aliens, eine Schülerin hat geschrieben über die Suffragetten aus der Weimarer Republik selbst ausgesucht. Eine hat geschrieben darüber, wie ein Buch sie unfassbar beschäftigt hat. Eine hat über Fitness geschrieben, über was weiß ich nicht was. Und viele haben mir berichtet, Herr Blume, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gerne geschrieben habe. Weil ich das nicht für nur eine Person gemacht hat, die mir danach sagt, was alles falsch ist, sondern da kamen dann Leute drauf, dann haben sogar Leute kommentiert. Und das ist das Ding, was mich so nervt an diesem ganzen Rumgeprüfe. Ich verstehe das ja, also das kann man mir auch erklären. Aber im besten Fall gehst du doch aus der Schule raus, gehst in die Bücherei, weil du Bock hast zu lesen, siehst ein Gedichtband und das Erste, was du denkst, ist nicht, Gedichte habe ich ja gehasst damals, weil Einleitung, Hauptteil, Schluss und die blöden rhetorischen Figuren. Sondern, ey Mensch, das war ja interessant damals. Hm. Ja. Und das funktioniert. Ich hatte eine Schülerin, liebe Grüße an Nelly an der Stelle, die konnte, also die hatte mich, die Arme, hatte mich ab der 5. Klasse und ich glaube bis in die 12. mit nur einem Jahr Unterbrechung. Die konnte in der 11. Klasse, und jetzt wird es dann wieder ne, so ein bisschen merkwürdig vielleicht, John Maynard immer noch auswendig. Das haben wir in der 7. zusammen gemacht. Nicht, weil ich es so wichtig finde, sondern weil ich das toll finde, wenn man das selber dann zusammen spricht und dieses Erfolgserlebnis hat, zu sagen, ja, ich kann das. Und das ist eigentlich das, was man in Deutsch, glaube ich, auch kann, aber was ich auch immer versuche, dass die Leute dann hinterher rausgehen, also die jungen Menschen und das Gefühl haben, ja, das bringt uns irgendwie was. Cool.
Was ja auf jeden Fall anders ist als früher. Du hast gerade das Beispiel gehabt mit der Schülerin, deren Muttersprache nicht Deutsch war, dass es von denen natürlich viel mehr gibt, als es früher der Fall war. Was bedeutet das für den heutigen Deutschunterricht?
Ja, das kann ich dir nicht sagen, weil ich, also sozusagen das dreigliedrige Schulsystem ist ja so aufgebaut, dass man nach unten hin selektiert. Ja, um ins allgemeine Gymnasium zu kommen. Und das ist ja nochmal vielleicht was anderes als diese spezifischen Gymnasien. Bist du irgendwann an dem Punkt schon, dass du gar nicht weiterkommst, wenn du die sprachlichen Voraussetzungen gar nicht hast? Ich kann nur sozusagen über Bande erzählen, was Leute sagen, die davon betroffen sind. Wir müssten krass in Sprachförderung investieren, damit alle auf einem Stand sind, wo sie mitkommen. Und zwar nicht nur, das ist ja so ein bisschen diese ja sehr verkürzte und ja eigentlich auch grundsätzlich falsche Erzählung, dass das nur an Migration liegt, sondern das Hauptproblem ist Armut. Wenn du als Kind in Armut aufwächst, deine Eltern nicht viel lesen, vielleicht auch nicht da sind, um dich zu begleiten, dir nicht vorgelesen haben, dann hast du einfach weniger Chancen. Und man muss sich darüber Gedanken machen, wie man das ausgleichen kann. Um das jetzt nicht ganz ausfasern zu lassen, würde ich sagen, dort, wo es funktioniert, und da hatten wir im Podcast Die Schule brennt ja auch schon verschiedene Ansätze, werden zwei Dinge getan. Nummer eins, die Schulen werden gestärkt, sodass sie die Kinder besser begleiten können. Und Nummer zwei, Initiativen gehen direkt in die Schule rein. Das ist so ein großes Learning aus Nordrhein-Westfalen, von dieser Talentinitiative. Es nützt nichts, wenn PolitikerInnen irgendwie meinen, irgendwie das nächste Angebot irgendwo auf einer Homepage zu machen, die dann wieder nur von Akademikereltern gefunden werden. Sondern man muss sozusagen die Ressourcen, das Personal und die Expertise direkt dorthin bringen, wo es am meisten benötigt wird. Da ist jetzt zum Beispiel diese Gelder jetzt vom Startchancenprogramm natürlich ein guter Weg, aber also es reicht hinten und vorne noch nicht.
Also eine Konsequenz, die ja die neue Bundesbildungsministerin Karin Prien gezogen hat, sie fordert Sprachtests für Vierjährige. Wäre das auch ein richtiger Ansatz?
Es gibt ja schon so Sprachtests. Also Sprachtestungen finden ja, soviel ich weiß, statt. Ich glaube auch flächendeckend. Wir können immer, aber
klar. Natürlich auch verbunden damit, dass die dann nicht bestehen, gefördert werden.
Ja, aber ich habe das bei Frau Prien auch gehört und dann denke ich immer, ja und dann? Also was ist denn, also da wurde dann ja rumgeeiert. Ja, jetzt bei der Landsendung hat Frau Prien dann gesagt, wir brauchen einen Sprachtest. Der Herr Mansur hat gesagt, und dann müssen wir alle verpflichtend in den Kindergarten schicken oder zwangsumsiedeln, damit wir besser vermischt sind. Das überzeugt mich alles nicht. Wir können ja rumtesten. Aber weißt du, das Hauptproblem, was du hast, wenn du als Lehrkraft dort arbeitest, wo es eine ganz starke Superdiversität gibt, ist, du hast eigentlich keine Zeit, um allen gerecht zu werden. Und dann wird politisch gesagt, wir brauchen Sprachtests, dann machst du Sprachtests und dann musst du die Tests wieder auswerten und so. Aber auf der anderen Seite fällt halt nichts weg. Ich würde ehrlich gesagt gerne von den PolitikerInnen wissen, was ist denn die Konsequenz nach so einem Test? Und welche Mittel stellt ihr zur Verfügung, dass danach die Förderung stattfinden kann. Weil sonst testen wir uns zu Tode und dann können wir alle sagen, ja, nee, in der Tat, also nee, wir haben ein Problem. Die letzte Iglo-Studie hat gezeigt, ein Viertel der Schülerinnen und Schüler können nicht gut genug rechnen, schreiben und lesen. So, das brauchen wir nicht nochmal testen, sondern wir brauchen Fördermaßnahmen.
Kommen wir nochmal, ne? Ich habe es ja am Anfang gesagt, du hast auch eine Theater-AG, das ist ja nochmal was anderes. Also was ist das mehr als Deutsch mit Körpereinsatz?
Im Grunde genommen kann man sagen, es gibt so einen jetzt vielleicht etwas trivialen oder pathetischen Spruch, wenn du möchtest, dass deine Besatzung mit dir aufs Meer fährt, zeige ihnen nicht, wie man ein Schiff baut, sondern wecke die Leidenschaft. Die
Sehnsucht fürs Meer, genau.
Genau. Und so kann man sich das vorstellen. Die Sehnsucht ist in dem Sinne, dass es was ganz anderes ist, jemand sein zu wollen, der man dann hinterher ist, eine Figur sein zu wollen. Wenn ich das nämlich möchte, dann fange ich plötzlich an, darüber nachzudenken, wie ist der? Wie spricht der? Was macht der? Das heißt, man ist plötzlich live dabei, wie ein Achtklässler mit einer Elfklässlerin tiefgreifende Interpretationsgespräche führt. Interpretationsgespräche, wo man, also das müsste man eigentlich live aufnehmen, wo man denken würde, niemals wird sowas im Klassenraum stattfinden. Weil diese Berührung vielleicht gar nicht da ist, ja zu sagen, ja, aber warum sagt denn die Figur jetzt, mein ist es und nicht es ist mein? Oh Gott, das ist eine Inversion. Aber wenn du selber da stehst und weißt, du bist gerade wütend, du bist gerade sauer und sagst, mein ist es, dann passiert da was. Und über dieses Ganzheitliche, sage ich mal, passieren noch ganz andere Dinge. Denn das, was man im Theater auch einübt, ist, Figur zu sein und zu werden. Es ist jedes Mal so, dass wenn man die Bühne betritt, man über eine Schwelle tritt, über eine nicht zu sehende Schwelle und zur Figur wird. Und keiner kann einem etwas anhaben. Du kannst mich auch nicht auslachen. Das geht gar nicht, weil ich bin Figur auf der Bühne. Wenn du sagen würdest, ja, aber wieso läuft Bob Blume da irgendwie und tut so, als wäre er ein Reh? Ich sage, das ist Quatsch, du kannst mir gar nichts anhaben, ich bin ein Reh. Weil wir sind gerade Rehe. Und wenn man das lange genug macht, dann werden Schülerinnen und Schüler selbstbewusster dadurch. Die kriegen eine andere Haltung, die kriegen eine andere Gestik, die kriegen eine andere Mimik. Dadurch, dass Theater gleichzeitig aber auch nicht alleine geht. Wenn zwei Leute auf der Bühne sind oder drei oder fünf und drei machen nicht mit, da bin ich so hinterher. Das ist total krass. Den Unterschied müsste man eigentlich auch, das müsste man eigentlich aufnehmen. Wenn drei Leute nicht mitmachen und zwei sprechen, dann ist die Szene völlig unbeeindruckend. Wenn die drei auch in der Figur sind, dann merkst du plötzlich, wow, da passiert was.
Was heißt, wenn die drei auch in der Figur
sind? Also das heißt, drei Leute sind auf der Bühne, die sagen nichts. Ach die so. Sind nur im Hintergrund. Ja, Entschuldigung, die sind im Hintergrund. Aber die gucken eben nicht auf ihr Handy oder so, sondern die sind Figur. Man merkt das. Und plötzlich merkst du, da fliert was, da bewegt sich was. So. Das heißt, es gibt einen gewissen Zwang zur Solidarität. Und den gibt's in Schule fast sonst nicht. Also es gibt natürlich Arbeitsgemeinschaften und so, aber also Zwang hört sich aber so schlimm an, meine ich gar nicht. Aber es geht gar nicht anders, als solidarisch zu sein. Und nur wenn du solidarisch bist, kommt am Ende ein Stück dabei raus, wo die Leute klatschen und es gibt Standing Ovations vielleicht im besten Fall und so. Das sind aus meiner Sicht alles Erfahrungen, die weit, weit hinausgehen über das, was man so in diesem Fächerkanon und jetzt müssen wir das lernen, damit das abgetestet ist. Und das macht's gleichzeitig, dann macht mich das auch traurig, wenn ich das kurz noch sagen kann, weil ab und zu Leute da so reinstolpern, die wollten gar nicht in die Theater gehen. Da sagt einer, ja, komm, ich mach bei euch Licht. Dann sage ich, jetzt bist du jedes Mal da, jetzt mach doch die Übung mit. Und dann werden die da reingezogen und die merken, ey, das ist ja total geil, da mache ich mit. Und das würde für so viele Leute etwas bringen, die das gar nicht wissen und deren Eltern vielleicht auch sagen, mal, jetzt bist du in Mathe schon so beschissen, jetzt kannst du nicht auch noch in Theater AG gehen. Und eigentlich ist es andersrum. Es gibt Leute, die gehen in die Theater AG rein und die kriegen sogar eine andere Perspektive auf Fächer, wo man es vielleicht vorher gar nicht gedacht hätte.
Kannst du das mal an Beispielen erzählen, also von Schülerinnen und Schülern, bei denen du einfach gesehen hast, wie dieses Theaterspielen über die reine AG-Stunde hinaus wirkt?
Ich könnte das an jedem einzelnen Schüler, an jeder einzelnen Schülerin, aber wo ich mich total gerne daran erinnere, wir hatten eine Schülerin aus Bulgarien, die so ein bisschen lost war. Und weil die so lost war, stand die irgendwie mal in der Aula und wusste nicht so richtig, wohin. Hatte auch, glaube ich, nicht so richtig viele Freundinnen oder Freunde oder so. Und die habe ich angesprochen und habe gesagt, möchtest du nicht mal mitkommen zur Theater-AG? Und die dachte natürlich erstmal so, was spricht mich der Boomer an? So, das verstehe ich auch. Okay, aber dann ist die gekommen. Und die hatte eine total piepsige Stimme. Also man konnte die kaum hören. Und die hatte wahnsinnig Angst. Die hat gezittert, wenn sie gesprochen hat, obwohl eine der, also die wichtigste Regel der Theater-AG ist, das, was in der Theater-AG passiert, das bleibt in der Theater-AG. Keiner macht Fotos, keiner macht sich übereinander lustig. Wir sind ein Team. Das wird ganz am Anfang ganz oft gesagt. Also das heißt, sie müsste keine Angst haben, aber wir alle wissen das, wie das bei Angst ist. So. Und diese Schülerin ist dann nach und nach, hat sie sich mehr getraut. Dann hat sie plötzlich zumindest mal in der Lautstärke, in der Raumlautstärke gesprochen. Dann ist es mehr geworden. Dann ist sie auf die Bühne gekommen. Nach einem halben Jahr hat sie nicht nur so gesprochen, sondern sie hat den Jüngeren dabei geholfen, ihre Ängste zu überwinden. Nach einem Dreivierteljahr war sie meine Co-Regisseurin und nach einem Jahr ist die auf die Bühne gestürmt und hat geschrien, obwohl 300 Leute da saßen. Das war wie eine ganzheitliche Transformation. Und das ist nicht immer bei allen gleich stark, ja. Aber das ist auch nicht der Anspruch. Und das ist das, was mir immer so wichtig ist. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, was mich total angefasst hat. Da war mal eine Schülerin, die zusammen mit absoluten Crack-Talenten auf der Bühne war. Also absoluten Crack-Talenten heißt, da war der Alex, ja, gut aussehend, zum Theaterspielen geboren, der hat sich bei einem Stück das T-Shirt vom Leib gerissen und seinen Astralkörper gezeigt. Der hat alles gemacht. Und daneben saß diese Schülerin, die das nicht so hatte und die nicht so ausdrucksstark war wie der Alex jetzt. Und so, und dann hat irgendwie wohl der Papa dann zu ihr gesagt, das war nichts, das ist nichts für dich. Ja. Und ich dachte, wie kannst du das wagen? Denn es geht nicht darum, immer zu vergleichen, wer wie was wie gut kann, sondern diese Schülerin, die hat sich vorher nicht getraut, auf die Bühne zu gehen. Und als wir das Stück gemacht haben, da hat die sich getraut, da war die laut, da hat die so gut gespielt, wie sie nie zuvor gespielt hatte. Und das ist mir das Wichtige, ja, dass jeder in seiner eigenen Entwicklung weiterkommen kann. Und ja, von mir aus ist sie nicht so ein Theatertalent wie irgendwie der Alex. Aber darum geht es eben auch nicht. Deshalb sage ich auch manchmal, auch wenn es Quatsch ist, für die Schüler wäre es Quatsch, das Wichtigste, was beim Theater passiert, ist nicht die Aufführung, sondern das Jahr davor. Es denken immer nur alle, dass es um die Aufführung geht. Und natürlich ist das sozusagen der wichtige Anker. Aber das Wichtige, das Wachsen, das passiert eigentlich bei jedem Mal, wo man sich dann sieht.
Jetzt könnte man, wenn man dir zuhört, auf die Idee kommt, naja, wenn das Theaterspielen so ein Potenzial hat, dass es also nicht nur den Schülerinnen und Schülern was vermittelt über Deutsch und Literatur und eben die Kunst des Theaterspielens, sondern eben auch so eine persönlichkeitsbildende Wirkung hat und sie selbstbewusster macht. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, warum sollte man das eigentlich nicht allen Schülerinnen und Schülern zugutekommen lassen? Also sprich, dass man es eben nicht als AG macht, als etwas Freiwilliges, sondern dass es eine Art Pflicht wird. Also zum Beispiel ein Jahr Deutsch bestehend aus Theaterspielen.
Ja, das könnte man denken. Zwei Gedanken dazu. Ich liebe ja auch Kafka. Ja, und jetzt, dann könntest du sagen, ja, da müsste man doch alle Kafka lesen. Aber ab dem Moment, wo Kafka dann zum Literaturstoff wird, wird es schon wieder schwierig. Es ist anders. Ich habe eine Studie gelesen, dass nachweisbar ist, dass wenn Schülerinnen und Schüler ihren Funken finden, sich dieser Funken auch auf andere Themengebiete überträgt. Und das ist aus meiner Sicht jetzt gerade absolut zwangsläufig wichtig, weil wenn ich indifferent bin allem Schulischen gegenüber, dann mache ich nicht nur nichts, sondern dann nehme ich halt KI und dann ist das Ding durch. Der Funke ist aber unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, ob zwangsläufig jeder Schüler, jede Schülerin das erfahren muss. Es gibt einfach unterschiedliche Typen. Manche sind zum Beispiel beim Coden genial. Ich habe einen Schüler, der hat, nennt mich nicht Ismail, das Buch gelesen, konnten die, habe ich gesagt, wir machen jetzt keine Klausur am Ende, sondern jeder kann sich was aussuchen, hab so Sachen vor, oder ihr könnt auch selber überlegen, was ihr macht. Und drei Schüler haben eine riesige Map gemacht, einen riesigen Spielplan mit Hilfe von Minecraft. Das heißt, ich konnte als Ismael auf das Fußballfeld laufen, in die Aula gehen und so. Und dann mussten die das auch reflektieren, ist ja Deutsch, ist klar. Ne? Und haben gesagt, ja, wir mussten uns gerade, was die Aula angeht, haben wir die Seiten 23 und 27 nochmal total intensiv lesen müssen, um das irgendwie auch nachbauen zu können und so. Was will ich damit sagen? Wo der Funke liegt, das, ich glaube, ich würde ich gar nicht zwangsläufig vorgeben. Ich glaube eher, dass die Erkenntnis ist, dass genau dort, wo man freiwillig ist, wo man autonom handelt, wo man sich ausleben kann und wo man zusammen mit anderen etwas macht, ohne dass da dauernd jemand einen auf Fehler hinweist und sagt, so macht man das nicht, sondern bitte nach folgendem Schema. Das müsste in Schule mehr geben. Wenn das Theater sein soll, ich glaube, ja, unfassbar viel Potenzial. Aber hinzugehen und zu sagen, wir müssen das jetzt auch irgendwie verpflichtend machen, ah, da wäre ich skeptisch. Mhm.
Am Schluss, wenn du dir deinen Deutschunterricht selbst bauen könntest, ich habe schon rausgehört, du machst das schon in großen Teilen, was würde wegfallen außer Korrekturen, was würdest du vielleicht sogar noch stärker machen, als es jetzt noch möglich wäre?
Nichts, ich mache das genauso, wie ich das machen will.
Okay.
Nee, ich mache das einfach, weil das ist ja auch keine Willkür. So, ich sage ja nicht, also das finde ich schlimm, vor 10 Jahren hatte ich mal so einen Kollegen, der hat dann gesagt, so das Thema macht er einfach nicht. Damals in der Realschule, 10. Klasse, und dann konnten die dieses Prüfungsthema nicht wählen. Das wäre ein Problem, finde ich. Ne? Wenn ich jetzt einfach sagen würde, Kommentar schreiben finde ich doof, das machen wir einfach nicht. Ich glaube aber, für mich gibt es in Deutsch so viele Zugangsweisen, das ist wundervoll. Was ich einfach wichtig fände, wäre, dass man zum Beispiel diese Korrekturzeit müsste man anerkennen. Also ich gebe dem Beispiel. In meiner 10. Klasse habe ich gerade vor jeder Klassenarbeit können die ankreuzen, was sie für ein Feedback wollen. Audio-Feedback, schriftliches Feedback, Feedback-Bogen, also da kreuze ich einfach nur an, gar kein Feedback. Das habe ich im Internet gepostet, wie ich das so immer mal so mache. Und dann sagte jemand, ah, das ist ja blöd, diejenigen, die es am meisten brauchen, die machen dann ja gar kein Feedback. Ist mir noch nie passiert. Noch nie. Die Schüler wollen Feedback. Und dann habe ich die gefragt, warum die das so wollen. Die sagen, ja, ich höre es lieber, jemand anders liest es lieber und so. Aber das ist unfassbar viel Arbeit. Und weil das so viel Arbeit ist, wenn man dann mit Deutschlehrern spricht, die sagen, ich würde das auch gerne machen. Aber das geht einfach nicht, ist nicht leistbar. Und jetzt kommt's, Feedback ist mit am wirkungsvollsten, was man als Lehrer machen kann. Und das Wirkungsvollste können die Deutschkollegen dann nicht machen, weil sie schlicht und einfach keine Zeit haben. Das heißt, wenn ich mir was backen würde, dann würde ich mir 5 Stunden wegbacken, damit man die Schülerinnen und Schüler besser begleiten kann.
Vielen Dank, Bob. Einmal für diese Einblicke auch in deine Denkweise, was den Deutschunterricht betrifft und überhaupt, dass du heute in die Rolle des Studiogastes geschlüpft bist und über diese Perspektive als Deutschlehrer gesprochen hast.
Ja, vielen Dank. Ist ein bisschen weird. Ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei wart. Und denkt dran, jetzt in der Sommerpause einfach mal googeln, die Schule brennt, ob es nicht vielleicht schon ein Thema genau aus eurem Bereich gibt. Ich glaube, wir haben mittlerweile fast an die 120 Folgen. Cool, dass ich mal selbst in der Situation dabei sein konnte.
Ich bedanke mich auch. Ich bin Gabor Pahl aus der SWR-Abteilung Wissenschaft und Bildung, die diesen Podcast für die ARD macht. Habe jetzt in dieser Folge als Fragesteller ausgeholfen. Wie Bob gesagt hat, die Schule brennt, geht jetzt erstmal bis Ende August in die Sommerpause. Und an der Stelle noch ein Tipp zum Thema. Die meisten kennen wahrscheinlich Planet Schule, das große Lernangebot der ARD. Planet Schule hat unter anderem das Lernspiel ohne Punkt und Komma entwickelt. Der Name sagt es schon, es geht um Zeichensetzung. Das macht Spaß, funktioniert super auf dem Schulweg, in der Bahn oder zur Auflockerung im Unterricht. Den Link zu diesem Spiel stellen wir in die Shownotes.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.